Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmeck. Einen schönen guten Abend.
Oh, wie ist das schön, singen sie alle hier in der Halle. Und dann kommt der Nachsatz. Sowas hat man lange nicht gesehen. 2005, vor 17 Jahren, hat Deutschland zum letzten Mal eine Medaille geholt. Und heute gewinnen sie nach hartem Kampf. Nicht mit ihrem besten Spiel, aber sie gewinnen mit 82-69 gegen tapfere Polen. Und damit holt die deutsche Mannschaft die Bronzemedaille bei dieser Europameisterschaft im eigenen Land. Tolle Vorrunde in Köln, großartige K.O.-Spiele hier in Berlin in der Arena am Ostbahnhof und heute wieder einmal der Kapitän Dennis Schröder, so oft gescholten in der Vergangenheit. Heute hat er es großartig gemacht, hat die wichtigen Punkte erzielt. Deutschland also holt die Bronzemedaille, zum einen eben dank Dennis Schröder, der nicht sein bestes Spiel machte, aber 26 Punkte holen konnte. Und dann überragend in der zweiten Halbzeit Joe Fugmann, der in der Verteidigung Sensationelles vollrichtete und vorne dann auch noch die tollen und wichtigen Punkte machte. Deutschland also gewinnt die Bronzemedaille, gewinnt das sogenannte kleine Finale mit 82-69 gegen Polen.
Und jetzt haben wir schon die Top-Meldung aus dem Sport des heutigen Tages gehört. Die deutschen Basketballer haben sich den Traum von einer Medaille erfüllt. Sie haben das Spiel gegen Polen um Bronze gewonnen. Armin Lehmann war gerade der Berichterstatter, der uns aus der Arena am Ostbahnhof in Berlin dieses Spiel nachgeschildert hat. Und wir hoffen auch noch mit dem Generalsekretär des Deutschen Basketballbundes, Wolfgang Brentscheid, im Laufe dieser Sendung über diesen Erfolg sprechen zu können. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Themen heute bei uns in der Sendung. Zum Abschluss dieses Auftaktwochenendes in der ersten Fußball-Bundesliga der Frauen haben wir mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gesprochen. Außerdem werfen wir einen Blick nach England, wo die Women's Super League ebenfalls an diesem Wochenende gestartet ist, wegen des Todes der Queen eine Woche später als geplant. Wir gehen ein auf den Vorfall gestern beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Aufgrund eines Banners wurde kurz Frage gestellt, ob das Spiel abgebrochen werden könnte. Dazu hören wir die Einschätzung von Schiedsrichterlehrwart Lutz Wagner und wir gehen auch ein in dieser Sendung auf den 100. Geburtstag des Ehepaars Dana und Emil Satopek und ihre nicht nur sportliche, sondern auch ihre politisch herausragende Bedeutung und Rolle. Das und was die Sportwelt sonst noch bewegt hat, jetzt in den kommenden 50 Minuten. Und über den Erfolg der Basketballer haben wir schon den Bericht gehört. Jetzt gehen wir zur Fußball-Bundesliga und erst einmal zum Abendspiel. Und da steht es zwischen Bochum und Köln immer noch 1-0 in der 82. Spielminute. Die Bochumer waren in Führung gegangen durch eine verunglückte Abwehraktion von Jonas Hector und Benno Schmitz in der 9. Minute und seither steht es auch immer noch 1-0. Zuvor gab es am Nachmittag das Spiel Union Berlin, Spitzenreiter in der ersten Liga, gegen den VfL Wolfsburg, der jetzt noch tiefer im Tabellenkeller steckt. Tabea Kunze.
Es war ein Fußballfeiertag für den ersten FC Union. Mit dem 2-0 Heimsieg gegen Wolfsburg sicherten sich die Eisernen die Tabellenführung in der Bundesliga. Außerdem feierte Verteidiger Timo Baumgartl sein Comeback nach Hodenkrebserkrankung. Für den VfL Wolfsburg bedeutet die erneute Niederlage eine Länderspielpause auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach einer umkämpften, aber chancenarmen ersten Halbzeit steigerten sich die Unioner in Hälfte 2. In der 55. Minute flankte Becker auf den Kopf von Jordan, 1-0 für die Eisernen. In der 78. Minute erhöhte Becker selbst mit seinem 6. Saisontor auf 2-0. Vor dem Tor nahm er den Ball mit Brust und Schulter an. Eine Handspielüberprüfung hielt der Treffer aber stand. Union feierte insgesamt einen verdienten Heimsieg.
Und dann gibt es heute auch noch ein Spätspiel. Die Partie TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg wird erst um 19.30 Uhr, also in einer guten Viertelstunde, angepfiffen. Und jetzt schauen wir auf einen Vorfall, der sich gestern beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig zugetragen hat. Dass mit Marco Rose, der Ex-Trainer, nach Leipzig gewechselt ist und voraussichtlich Sportdirektor Max Eberl ebenfalls zu Leipzig gehen wird, beschäftigt viele Fans in Gladbach. Von Teilen der Borussen-Fans bekommen die beiden nun wüste Beschimpfungen, Beleidigungen und teilweise sogar Hass entgegengeschleudert. Und in dem Kontext ist auch, wenn es jetzt nicht explizit so benannt wurde, ein Banner wohl zu sehen, das zuerst bei diesem Spiel gestern Abend hochgehalten wurde. Zum besseren Verständnis des nun Folgenden sei gesagt, was darauf stand, ich zitiere, ein Hurenverein stellt nur Hurensöhne ein. Zitat Ende. Und dieses Banner sah auch Schiedsrichter Patrick Edrich und sorgte dafür, dass es eine Stadiondurchsage gab, in der ein Spielabbruch als mögliche Konsequenz in Aussicht gestellt wurde, wenn das Banner nicht verschwinde. Es verschwand dann auch. Es gibt vom DFB den 3-Stufen-Plan bei Vorfällen in Stadien, zum Beispiel wenn Spieler diskriminiert werden. Und der sieht in Stufe 1 eben auch eine Stadiondurchsage vor. Ich habe vor der Sendung mit dem DFB-Schiedsrichter, Lehrwart und Regelexperten Lutz Wagner gesprochen und ihn gefragt, ob das Banner ein Fall für diesen 3-Stufen-Plan war.
Also zunächst mal will niemand solche Äußerungen und Banner sehen. Das Zweite ist, dieser 3-Stufen-Plan ist eine Hilfe und ein Werkzeug und wichtig ist, dass reagiert wird. Und mit dieser Hilfe und diesem Werkzeug kann der Schiedsrichter reagieren, aber natürlich situativ und mit Augenmaß.
Hat er aus Ihrer Sicht, indem er die Stadiondurchsage veranlasst hat, diesen 3-Stufen-Plan schon in Gang gesetzt? Gestern?
Das kann man so nennen, aber ich mache es an diesem 3-Stufen-Plan nicht fest, weil zunächst hat der Schiedsrichter das Regelwerk. Da steht kein 3-Stufen-Plan drin. Der 3-Stufen-Plan wurde für ihn als Orientierung geschaffen und der gilt auch nicht nur für den Schiedsrichter, sondern der bezieht ja auch ein, dass der gastgebende, der platzbauende Verein und beide Vereine einfach Gelegenheit bekommen, ja, auf diese Vorkommnisse zu reagieren. Ansonsten würde etwas angeordnet und der Verein oder die Vereine hätten keine Gelegenheit zu reagieren. Und deshalb hat man gesagt, wir gehen stufenweise vor. Zunächst einmal eine Lautsprecherdurchsage. Als nächstes, wenn die nicht hilft, wird auch eine Spielunterbrechung, und das hat Herr Edrich in Aussicht gestellt, und erst danach, wenn gar nichts hilft, ist der Spielabbruch eine der Möglichkeiten. Aber das wird situativ entsprechend der Gegebenheiten entschieden.
Hat Patrick Edrich gestern richtig gehandelt?
Ja, er war zunächst äußerst sensibel, hat es also bemerkt und ist dagegen vorgegangen. Niemand will es sehen, kein Fan, auch sonst niemand. Das ist ein Sprachgebrauch, den brauchen wir nicht. Und schon gar nicht auf Bannern. Und da hat er reagiert und hat einfach den Ordnungskräften Gelegenheit gegeben, den zu entfernen, das wegzumachen, ist ja dann auch geschehen. Und damit letztendlich hat er das Richtige erreicht. Und das hat er sehr feinfühlig gemacht und sehr sensibel. Und da, wie gesagt, hilft ihm dieser Plan, aber er ist natürlich situativ anzuwenden.
Nun ist dieser Spruch, den ich vorhin zitiert habe, ist das für Sie Beleidigung oder ist das schon Diskriminierung?
Das ist natürlich eine Auslegungssache. Das geht so gerade ineinander über. Ich sage mal, mit Sicherheit sind wir uns in einem einig. Wir verurteilen solche Art von Bannern, Sprüchen, wie auch immer, die gehören nicht auf den Sportplatz. Und darauf hat Patrick Edrich reagiert. Das hat er sehr sensibel und gut gemacht. Und damit hat er letztendlich auch erreicht, dass der Banner entfernt wurde und hoffentlich so schnell nicht wiederkommt.
Gibt es da einen weiteren Regelungsbedarf, was diese Grauzone angeht? Weil also die Intention von Patrick Edrich, und das hat er dann anschließend auch in dem Interview beim Fernsehsender Sky gesagt, ist ganz klar, dass solche Äußerungen einfach nicht mehr auf dem Platz zu sehen sind. Und dann sprach er auch davon wörtlich, dass er da eine kurze Leine habe. Und ich zitiere jetzt auch da mal, ich finde, der rechtsfreie Raum sowohl im Internet als auch im Stadion, das muss unterbunden werden. Und da muss ganz klar gegen vorgegangen werden. Jetzt ist ja immer dieses Spannungsfeld zwischen, auf der einen Seite sollen solche Beleidigungen natürlich unterbunden werden und die sollen nicht stattfinden. Und auf der anderen Seite, und das steht ja auch genauso bei dem 3-Stufen-Plan auf der DFB-Webseite, dass Kritik gegen Institutionen und Personen selbstverständlich auch wiederum zulässig ist, selbst wenn sie beleidigend oder gar grob unsportlich sein sollten. Also gibt es dann noch einen weiteren Regelungsbedarf, dass man das vielleicht noch konkretisieren müsste?
Also ich glaube, entscheidend ist ja auch ein bisschen der gesunde Menschenverstand. Man darf sich nicht nur an Regelungen orientieren und die Buchstabe für Buchstabe auslegen, sondern ich denke, wir sind uns in einem Ziel einig. So etwas gehört nicht auf den Platz. Patrick Edrich ist ein sehr sensibler Schiedsrichter, hat dann ein persönliches Statement abgegeben über das Thema rechtsfreier Raum. Kann man bestimmt lange diskutieren. Also der ist ja auch im Stadion nicht rechtsfrei. Manche meinen vielleicht, er wäre rechtsfrei. Das ist vielleicht das eine. Ich glaube, entscheidend ist, dass Werkzeuge, die man hat, maßvoll, mit Augenmaß und vor allen Dingen situativ angewendet werden. Und er hat ja auch nicht mit einem Spielabbruch gedroht, sondern er hat zuerst mal verlangt, dass der Banner entfernt wird. Und wenn nicht, dann würde das Spiel unterbrechen. Und dazu brauche ich eigentlich nicht unbedingt den 3-Stufen-Plan, sondern das ist einfach eine situative Reaktion auf das, was er vorgefunden hat, was er findet, was nicht geht und wo ich ihm auch beipflichten muss.
Jetzt könnte es ja sein, dass möglicherweise andere Schiedsrichter eine längere Leine hätten.
Also ich glaube schon, dass die Schiedsrichter da sehr versiert sind, weil Schiedsrichter kennen sich nun mal mit Anfeindungen, mit Unsportlichkeiten, mit Bepöbelungen etc. Kennen sich Schiedsrichter ja aus. Irgendwie, sagt man so schön, gehört es zum Alltag. Allerdings sollte man es auch nicht immer so abtun, dass man sagt, das sind Emotionen. Nein, das sind keine Emotionen. Das geht in den Bereich, der nicht zu tolerieren ist und wo man auch letztendlich Gegenmaßnahmen entwickeln sollte. Dass diese Grenze, wo ich sage, jetzt ist es einfach der Tick zu viel, die ist vielleicht bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Da kann man Menschen darauf vorbereiten, aber letztendlich ist es auch ein Empfinden. Es hängt auch ein bisschen von der Situation ab, von der Art und Weise, wie es gebracht wird. Also da kommen viele Dinge zusammen. Und ich glaube, indem wir die Schiedsrichter sensibilisieren, dass sie auf solche Dinge reagieren, und zwar angemessen reagieren, und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt. Wir hatten schon mehrere Fälle in diese Richtung. Und das Ziel, was erreicht wurde, nämlich Entfernen des Banners, war ja auch genau das gewünschte Ziel. Von daher finde ich, ist es in diesem Fall von Patrick Ittrich absolut korrekt abgehandelt worden. Ich glaube, dieser Drei-Stufen-Plan ist einfach nur eins. Der ist eine Hilfe für den Schiedsrichter, ein Werkzeug. Und ist nicht dafür gedacht, jetzt, dass sich einer Buchstabe für Buchstabe jetzt den so umsetzt, sondern er setzt ihn dann an, wenn es situativ passt, wenn gewisse Gegebenheiten da sind. Und das hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Empfinden und der Auffassung des Schiedsrichters ab.
Regelexperte Lutz Wagner zum Banner und die Reaktion darauf gestern beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Vor einem halben Jahr wurde Bernd Neuendorf auf dem DFB-Bundestag in Bonn zum neuen Präsidenten gewählt, des DFB. Wir haben uns nach seiner Wahl an der Basis des deutschen Fußballs umgehört, um aktuelle Sorgen und Probleme zu hören. Aber es ging auch um die Erwartungen an die neue DFB-Spitze, die sich vorgenommen hat, Profis und Amateure näher zusammenzubringen. Jetzt, nach einem halben Jahr, hat sich Matthias Friebe erneut in drei Fußball Kreisen umgehört.
Es war kein kleines Ziel, das sich der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu seinem Amtsantritt vor einem halben Jahr gesteckt hatte. Er wollte die Profis und die breite Basis bei den Amateuren versöhnen, mindestens aber die Kluft zwischen ihnen verkleinern. Nach 6 Monaten fallen die Einschätzungen dazu an der Basis unterschiedlich aus. Was in Frankfurt in der DFB-Zentrale passiere,
das ist nach wie vor ganz, ganz, ganz weit weg,
sagt zum Beispiel Diana Räder-Krause, die Vorsitzende des Fußballkreises Vorpommern-Greifswald. Sie ist eine von nur 3 Frauen an der Spitze eines der mehr als 250 Kreise im DFB. Ihr Kollege Wolfgang Esser aus dem Rhein-Erft-Kreis meint, Bernd Neuendorf werde sicher vieles angehen.
Aber das, glaube ich, in dem großen Apparat dauert es ein bisschen, bis dann Ergebnisse spürbar werden.
Nach einem halben Jahr könne man aber, so Esser, noch keine großen Fortschritte erwarten. Dennoch, ein bewusstes Signal, eine symbolische Geste vermisst Frank Ludewig seit der Neuwahl. Der Vorsitzende des Fußballkreises München hat den Eindruck,
dass die Kluft eher größer geworden ist. Und zwar gerade auch in dem Hinblick, wenn man sieht, wie sich die Fußballer und die Funktionäre im Profifußball benehmen.
Das sei leider immer seltener vorbildhaft, gerade für den Nachwuchs, und führe tatsächlich zu Problemen an der Basis. Meckern, schimpfen, beleidigen. Viele Profis sind keine guten Vorbilder für die Amateure. Die Auswirkungen werden besonders im Schiedsrichtermangel deutlich. Immer weniger haben heute noch Lust, sich in ihrer Freizeit auf dem Platz beschimpfen zu lassen oder im schlimmsten Fall sogar körperlich angegriffen zu werden. In manchen Kreisen, wie in Vorpommern bei Diana Räder-Krause, sind die Ausmaße schon deutlich spürbar.
Ostern haben wir im Kreis einen kompletten Spieltag abgesagt, weil wir erstens ein Zeichen setzen wollten gegen die Misere und zweitens, weil wir es auch nicht geschafft hätten, alle Partien ansetzen zu können.
Man stehe mit diesem Problem aber nach wie vor allein da, so Räder-Krause, die viele Jahre selbst Spiele gepfiffen hat. Sie vermisst die Unterstützung von Landesverband und DFB. Neue Konzepte und Ideen brauche es, sagt sie, wie man mehr Schiedsrichter gewinnen könne. Eine schnelle Ausbildung für Assistenten könnte ein Weg sein oder die unkomplizierte Hilfe zur Selbsthilfe.
Im alten Herrenbereich, dass die alten Herren einen aus ihrer Mannschaft wählen, der dann zumindest eine kurze Ausbildung bekommt und dann als Schiedsrichter fungiert.
Eines der großen Themen beim Start des neuen DFB-Präsidiums vor einem halben Jahr war auch eine gezielte Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs. Doch hier macht sich Enttäuschung breit.
Da ist es schon für mich jetzt ein bisschen bedauerlich,
so Frank Ludewig aus München,
dass die Impulse, die gekommen sind von der Fußball-Europameisterschaft in England, die ja durchweg positiv waren, mehr oder weniger verpufft sind.
In vielen Vereinen, die in seinem Kreis Frauen- und Mädchenfußball anbieten, sei der Eindruck entstanden,
dass sie im Regen stehen gelassen werden.
Man vermisse Projekte des DFB, finanzielle Zuschüsse und sei es nur ein symbolischer Betrag, der die Entwicklung des Frauenfußballs an der Amateurbasis fördert. Wolfgang Esser aus dem Rhein-Erft-Kreis nimmt hier den Dachverband in Schutz.
Damals im Tennis mit Steffi Grafenbaus-Becker. Da hat ja auch nicht der Telefon irgendeine Riesenkampagne statt, sondern das kam so aus der Bevölkerung. Die haben das gesehen, die haben bewundert an den Bildschirmen. Und dann hat eine Euphorie ist entstanden und die hat der Verband dann geleitet. Aber hier sehe ich sie im Moment noch nicht.
Eine Euphorie für Frauenfußball beobachten auch die anderen Kreisvorsitzenden nicht. An niemandem vorbeigehen werden die Probleme des kommenden Winters. Die Energiekrise ist natürlich auch in vielen Vereinen Thema und wird quer durchs Land diskutiert.
Das glaube ich, das wird schon dramatisch.
Formuliert es Diana Räder-Krause. Ihr Münchner Kollege Frank Ludewig wählt ganz ähnliche Worte.
Die Vereine haben Schiss, was auf sie zukommt.
Vielen sei völlig klar, dass die Kosten explodieren werden.
Die Vereine haben Mitteilungen bekommen, gerade im Laufe der Woche von den Energieunternehmen. Ich gehe also auch davon aus, dass es Vereine geben wird, die da in Not geraten werden.
Hilfen müssten für diese Fälle organisiert werden. Das ist aber im Vorhinein kaum möglich, weil das Ausmaß aktuell noch nicht absehbar ist und die Situation so dynamisch, dass kaum eine Vorbereitung möglich ist, so Ludewig. Nur noch unterschwellig sind auch in dieser gerade begonnenen neuen Spielzeit die Corona-Sorgen gegenwärtig. Mit der Erfahrung der letzten Jahre braucht es zwar die eine oder andere pragmatische Lösung, die ganz großen Probleme erwartet aber niemand mehr. Mindestens genauso groß ist der Gesprächsbedarf gerade in München, aber mit Blick auf den Ukraine-Krieg.
Da ist man sich auch einig, wenn die humanitäre Notlage entsteht oder sich noch weiter verschärft, dass dann der Fußball ein Stück weit zurücktreten muss. Ja, da muss man helfen, das ist selbstverständlich.
Auch da sind die Ausmaße und Folgen nicht abzusehen. Möglich und vorstellbar ist es dennoch, dass auch in diesem Winter wieder viele Turnhallen und Sportplätze gebraucht werden könnten. Krieg, Energie, Corona, all das treibt die Vereine und Verbände an der Fußballbasis um. Dass in 2 Monaten aber eine Fußball-Weltmeisterschaft bei den Männern beginnt, das sind
eher Nebengespräche,
sagt Diana Räder-Krause aus Vorpommern-Greifswald.
Also man unterhält sich, guckt man nicht, boykottiert man nicht. Also sie wird nicht so wahrgenommen, wie es zu anderen ist.
Ein Beitrag von Matthias Friebe. Und wenn wir nochmal zum Spiel schauen, VfL Bochum gegen den 1. FC Köln, da haben die Kölner ausgleichen können in der 88. Minute durch Linden Meiner. Und das Spiel ist im Moment noch in der Nachspielzeit. Und jetzt schauen wir zu den Frauen. In der ersten Liga gab es am Nachmittag diese Ergebnisse. Der SV Meppen unterlag dem SC Freiburg mit 1:2. Der MSV Duisburg unterlag Bayer Leverkusen 0:1. Werder Bremen und Turbine Potsdam trennten sich 1:1. Und dann gab es noch ein überraschendes Ergebnis. Der 1. FC Köln hatte die Frauen von Hoffenheim zu Gast und diese mit 3:1 besiegt, die Champions League-Teilnehmerin der vergangenen Saison. Es gab da auch eine rote Karte in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim. Das war sicherlich auch sehr stark spielentscheidend. Und nach dem Spiel analysierten die beiden Trainer Gabor Galay von Hoffenheim und Sascha Glas vom 1. FC Köln.
Ich glaube, die ersten 30 Minuten sind 30 Minuten, die kein Trainer in seiner Laufbahn erleben möchte. Und man hat einfach gemerkt, dass die Kölner die erste Halbzeit oder auch speziell die ersten 30 Minuten sehr, sehr giftig waren und auch sehr, sehr effektiv im Verwerten von Fehlern. Und das war, glaube ich, das, was uns die ersten 30 Minuten auch die erste Halbzeit ausgemacht hat.
Ich glaube, dass die ganze Mannschaft klar und überragend umgesetzt hat, dass wir früh attackieren wollten, dass wir sehr aggressiv waren in Zweigern, dass wir trotzdem eine Ruhe drin gehabt im eigenen Ballbesitz. Im Hoffenheim hat er eine klasse Mannschaft, das darf man nicht vergessen, ne, die einen tollen Champions League-Auftritt noch vor dem Jahr hatten und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden.
Beim Spiel Köln gegen Hoffenheim vor 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern war auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und bevor wir das Gespräch mit ihr hören, zunächst eine kleine Anekdote. Sportgeschäftsführer Christian Keller vom 1. FC Köln erzählte dieses hier auf einer Podiumsdiskussion vor diesem ersten Auftaktwochenende.
Ich war noch nicht lang da, habe dann festgestellt, dass bei uns eine Spielerin in der Frauen-Bundesliga mit einem getapten Trikot rumgelaufen ist. Also heißt, auf dem Trikot hinten war der Name nicht geflockt, sondern er war getaped. Und die Nummer auch. Dann habe ich gefragt, warum? Ja, und dann hieß es, weil die das Trikot vergessen hat. Dann habe ich gesagt, ja, warum hat die das Trikot vergessen? Hat sie Zeugwart vergessen? Nee, sie hat es vergessen. Dann habe ich gelernt, dass bei uns in der Frauen-Bundesliga jede Spielerin ihr Trikot mit nach Hause nehmen muss und sich das Trikot selber wäscht.
Ja, das sind so die Anekdoten, die man so am Rande von Podiumsdiskussionen eben dann auch erfährt. Und das Spiel aufgewertet, das Spiel beim 1. FC Köln der Frauen gegen die TSG Hoffenheim, hat die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und ich habe sie gefragt, warum sie sich dieses Spiel ausgesucht hat für ihren heutigen Besuch.
Ich war am Freitag schon beim Spiel Frankfurt-Bayern, heute Köln-Hoffenheim. Erstmal, weil wir Nationalspielerinnen dort haben. Zweitens, weil ich ja aus dem Westen komme und deshalb für mich dann die Wege nicht ganz so weit sind und ich gerne in Köln bin.
Jetzt gab es am Freitag 23.200 Zuschauerinnen und Zuschauer in Frankfurt. Wie haben Sie das empfunden?
ja, als große Wertschätzung, als das, was wir wollen. Nämlich, dass wir die Menschen ja auch aufgefordert haben, jetzt in die Liga zu gehen. Vor allen Dingen auch die Vereine aufgefordert sind, und das tun sie gerade super, Highlightspiele zu machen. Also Hoffenheim wird ja auch ins große Stadion gehen. Wolfsburg wird es tun, Bayern wird es tun. Und das ist das, was wir brauchen. Im entsprechenden Rahmen dann jetzt über die Saison vielleicht so 5, 6 Highlightspiele hinzubekommen, wo viele Menschen kommen. Aber auch hier sieht man, glaube ich, leider spielen die Männer ja fast zeitgleich, dass ein Zulauf da ist, dass ein Support da ist, dass wir Nachhaltigkeit haben aus dieser M. Und das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und da bleiben wir jetzt dran.
Wie empfinden Sie denn überhaupt dieses Auftaktwochenende bisher?
Ja, als schon bestätigend. Also es waren gute Spiele, gute Leistungen. Klar, Wolfsburg hat sich gestern schon deutlich ein bisschen abgehoben. Aber wir wissen ja auch, wie die Liga ist. Aber wir freuen uns jetzt einfach, dass es endlich losgeht. War ja schon DFB-Pokal. Einige gehen schon, Bayern geht in die Champions League-Quali. Wird noch viel passieren bis Ende des Jahres. Viele englische Wochen. Wir gehen noch auch mit der Nationalmannschaft ja noch mit 3 Länderspielen dann aus diesem Jahr. Von daher, ja, freuen wir uns einfach auf das, was kommt.
Im vergangenen Jahr hatten wir rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Was ist Ihre Erwartung? Wie viel sehen Sie jetzt in dieser Saison, die ja wirklich eine spezielle und auch entscheidende Saison sein wird?
Ja, ich glaube schon, dass wir den Schnitt im vierstelligen Bereich eben kriegen können. Aber wahrscheinlich eher im niedrigen vierstelligen Bereich. Wie gesagt, durch die Highlightspiele werden wir den Schnitt nach oben legen. Aber mir ist eigentlich lieber, dass wir in jedem Verein konstant ein Publikum begeistern können, was halt auch immer wieder kommt. Und wenn sich das dann irgendwann einpendeln würde zwischen, ich sag mal, 2, 2,5 und 3.000 Zuschauer im Schnitt bei jeder Mannschaft, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Waren Sie nicht dabei auf dem Podium, als der Christian Keller erzählte mit dem Trikot selber waschen? Das sind natürlich so Anekdoten, die bleiben im Kopf ein Stück weit hängen. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
Wie früher. Ich habe mein Trikot auch selber gewaschen. Hat Vor- und Nachteile. Du weißt, wie es wäscht. Aber ja, ich fand es total sympathisch. Und ich fand, das ist eben das, dass man offen und ehrlich und realistisch mit den unterschiedlichen Situationen umgehen muss und kann. Ich glaube, dass der erste FC Köln ganz viel Potenzial hat. Aber wir sehen auch, die Rahmenbedingungen sind eben auch nicht perfekt. Also alles ist auch hier ein bisschen beengt. Wenn man die nächsten Schritte machen will, muss man halt überlegen. Aber Infrastruktur kannst du nicht von heute auf morgen verändern. Das muss wachsen. Ich weiß aber, und das hat sich in den letzten 4, 5 Jahren hier wirklich gezeigt beim ersten FC Köln nach dem Aufstieg, dass man nachhaltig in der ersten Liga bleiben will, dass man die nächsten Schritte macht, dass man sicherlich irgendwann auch mal angreifen möchte, um vielleicht unter die Top 3 zu kommen. Aber das in vernünftigen Schritten, nicht um jeden Preis, sondern mit auch eigenem Nachwuchs dann hoffentlich. Und ich glaube, dass sowieso am Mittelrhein hier so viele Talente sind, die dann natürlich auch den Weg in den Leistungsfußball finden können.
Ich war vergangene Woche bei einem Spiel von den BVB-Frauen in der Bezirksliga. Schalke und BVB gehen den Weg jetzt von unten. Finden Sie, dass das ein guter Weg ist oder der richtige Weg ist?
Also das muss ja jeder Verein für sich selber entscheiden. Das haben in Dortmund die Mitglieder getan, das hat man in Schalke auch so gemacht, dass man natürlich auch ein bisschen Manschetten davor hat, als großer Verein sofort zu sagen, wir nehmen jetzt irgendeine Lizenz auf und überspringen irgendwie 2, 3 Ligen. Also ich finde, das muss man abwägen. Bei Fortuna Düsseldorf ist jetzt die erste U17-Mädchenmannschaft installiert worden mit einem Bündnis von 5 Düsseldorfer Vereinen, wo man auch gesagt hat, ja, wer macht am Ende Leistungssport, wer hat welche Aufgabe. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern man muss wirklich gucken, wie sind die Bedingungen im Umfeld, wie viel Mädchen- und Frauenfußball wird überhaupt in der Region angeboten, was ist der richtige Weg dann für den jeweiligen Verein. Und die beiden Vereine haben sich dafür entschieden. Ich würde mich freuen, wenn sie schnell oben wären, weil es einfach eine Signalwirkung hat. Aber nochmal, das ist sicherlich der nachhaltigere Weg. Und von daher, ja, greifen sie jetzt an. Und dass sie überhaupt jetzt was machen, ist ja erstmal das richtige Signal.
Und jetzt ein kurzer Blick nochmal nach Bochum. Das Spiel ist inzwischen zu Ende. VfL Bochum gegen den 1. FC Köln, und es endete 1:1 unentschieden. Ja, wir haben Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, gerade im Interview gehört, die heute beim 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim war. Und jetzt schauen wir nach England zu den Finalgegnerinnen der Deutschen im Sommer bei dieser Europameisterschaft. Auch da wurde eine große Euphorie ausgelöst, natürlich durch den Titelgewinn nochmal ganz besonders. Und auch hier wird jetzt die Frage gestellt, sollten nicht mehr Spiele in großen Stadien ausgetragen werden? Hendrik Buchheister hat sich umgeschaut in England und hat uns einen Stimmungsbericht geliefert zum Auftakt der Women's Super League.
It's all over! England! European Champions! For the very first time!
Ekstase bei BBC-Kommentatorin Robin Cowan nach dem 2:1-Finalsieg nach Verlängerung gegen Deutschland. Ekstase bei den mehr als 87.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in London und große Euphorie über Englands ersten Europameistertitel. Die Heim-EM im Sommer hat einen Boom des Fußballs der Frauen in England ausgelöst. Nationalspielerinnen wie Beth Mead, Alessia Russo oder Chloe Kelly, die Siegtorschützen im Finale gegen Deutschland, wurden zu nationalen Heldinnen. Das Turnier brach Zuschauerrekorde. Auch das Fernsehen meldete Rekordeinschaltquoten. Die Hoffnung ist groß, dass die EM mit dem glücklichen Ende für England ein Wendepunkt für den englischen Fußball der Frauen ist, dass die landesweite Begeisterung bestehen bleibt. An diesem Wochenende hat die Saison der vollprofessionellen englischen Liga begonnen, der Women's Super League, nach dem Tod der Queen mit einwöchiger Verspätung. Die Vereine wollen die EM-Euphorie nutzen, um den Fußball langfristig voranzutreiben. Die Ausgangslage ist so gut wie noch nie, sagt Gavin Makel, der als Geschäftsführer für den Fußball der Frauen bei Manchester City verantwortlich ist.
Das Erste, was man sagen muss, ist, dass wir im Moment wohl am Höhepunkt des Fußballs der Frauen in England sind. So groß waren die Möglichkeiten noch nie. Es fühlt sich fast so an, dass wir an dem Moment sind, auf den wir jahrelang hingearbeitet haben. Schon vor der EM ging es aufwärts mit einem neuen TV-Vertrag mit Sky und der BBC und Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen. Die Lust auf den Sport und die Sichtbarkeit sind ohnehin schon gewachsen.
Jetzt geht es darum, den besonderen Augenblick zu nutzen, den EM-Hype nicht versanden zu lassen. Ob das gelingt, ist schwer abzuschätzen. Schon zweimal stand Englands Fußball an einem ähnlichen Punkt. 2012, nach den Olympischen Spielen in London, mit Rekordzuschauerzahlen bei den Spielen des britischen Teams im Wembley-Stadion. Und 2019, nach Englands Einzug ins Halbfinale der WM in Frankreich. Beide Male war die Begeisterung nur kurzfristig. Die Vereine der Women's Super League sind gefordert, damit das diesmal anders ist, sagt Manchester Citys Geschäftsführer Makel.
Wir müssen sicherstellen, dass das Erlebnis am Spieltag stimmt, dass die Inhalte stimmen, dass die Kommunikation stimmt, dass die Leute wissen, wo man uns findet, dass sie uns leicht finden. Sie sollen einen guten Tag haben. Wir wollen nicht, dass sie nur für einzelne Momente kommen. Sie sollen regelmäßig kommen und eine Affinität zum Verein und dem Fußball der Frauen spüren.
Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es gelingen könnte, die EM-Begeisterung in den Alltag zu überführen. Viele Vereine der Women's Super League haben zur neuen Saison Rekorde beim Verkauf von Dauerkarten gemeldet. Bei Manchester City zum Beispiel sind laut Gavin Makel doppelt so viele Dauerkarten weggegangen wie in der vergangenen Saison, nämlich rund 1.500. Für das Nord-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur in Arsenals Männerstadion kommende Woche Samstag sind schon mehr als 40.000 Karten verkauft worden. Der Zuschauerrekord für ein Spiel der Women's Super League liegt bei 38.200. Auch der Hype um das Nationalteam hält an. Das Freundschaftsspiel gegen Weltmeister USA im Oktober im Wembley-Stadion war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Wie in Deutschland wird auch in England darüber diskutiert, mehr Ligaspiele in die großen Stadien der Männer zu verlegen. Gavin Makel findet, dass das hin und wieder eine gute Idee sei. Die Basis für dauerhaftes Wachstum müsse aber sein, die kleineren Frauenstadien verlässlich zu füllen.
Wir möchten erstmal regelmäßiger das Academy Stadium ausverkaufen, in dem wir normalerweise spielen, bevor wir darüber reden, öfter in den Männerstadien zu spielen. Es gibt natürlich operative Herausforderungen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Spiele der Frauen mit dem Kalender der Männer in Einklang zu bringen. Vor allem, wenn unsere Männer neben den nationalen Wettbewerben auch in der Champions League spielen. Wir spielen das Manchester Derby im Dezember in unserem Männerstadion. Das ist der richtige Weg. 2019 haben wir das schon mal gemacht. Damals haben wir einen Zuschauerrekord mit mehr als 31.000 Zuschauern aufgestellt. Jetzt ist ein guter Moment, um das wieder zu versuchen und zu sehen, wo wir landen.
Die Women's Super League ist zentral für die Entwicklung des Fußballs der Frauen in England. Doch auch veränderte Strukturen sollen helfen. Die Regierung hat die 144-malige Nationalspielerin Karen Carney mit einer umfassenden Untersuchung des Sports beauftragt. Wie können mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen werden? Wie kann das Spiel besser vermarktet werden? Wie ist es mit der Bezahlung der Spielerinnen? Solche Fragen soll Carney klären. Der englische Verband, die FA, brachte vor knapp 2 Jahren eine Reform mit ambitionierten Zielen auf den Weg. Unter anderem sollen alle Mädchen im Grundschulalter in England bis 2024 die Möglichkeit bekommen, Fußball zu spielen, im Sportunterricht oder nach der Schule. Im Moment bieten weniger als 2/3 der Schulen in England gleiche Möglichkeiten für Jungen und Mädchen. Ein Ziel der Reform war übrigens auch, dass England ein großes Turnier gewinnt. Das wurde schon erreicht, mit dem Triumph bei der EM.
To bring it home. England! European Champions!
Z Zum Start der Women's Super League in England war das Hendrik Buchheister. Und jetzt haben wir den Generalsekretär des Deutschen Basketballbundes am Telefon, Wolfgang Brentscheid. Guten Abend, Herr Brentscheid.
Schönen guten Abend.
82-69 hat Deutschland am Ende gegen Polen gewonnen. Es war ja dann doch ein deutlicher Sieg. Ist das jetzt eine große Freude, dieser Gewinn der Bronzemedaille? Oder würden Sie sagen, eher ein versöhnlicher Abschluss, nachdem das deutsche Team gegen Spanien ja trotz großem Kampf verloren hatte?
Nein, schon eine große Freude, weil sich damit unser definiertes Ziel, bei der Heim-EM eine Medaille zu holen, realisiert ist. Und ich glaube, es war eine spektakuläre, fantastische Europameisterschaft. Und insofern blicken wir mit Stolz jetzt auf die Bronzemedaille. Es war sicherlich nicht heute unser bestes Spiel in dieser EM, aber es ist ein fantastisches Ergebnis. Und wir sind stolz auf unsere Mannschaft und die gesamte Delegation. Und ab jetzt heißt es genießen.
Wie groß war die Freude bei der Siegerehrung?
Ja, war fantastisch. Also wenn man dann wirklich auf dem Podium ist, es ist immer was Besonderes, die Medaille in der Hand zu halten. Insbesondere, wenn man eine Vorrunde hat, wo man gesagt hat, das ist die Todesgruppe, wo es darum geht, die Top- und Weltklasse-Teams zu schlagen. Und wir haben ein paar der ganz Großen aus dem Weg geräumt, um jetzt dort zu sein, wo wir sind. Und das ist wirklich was Besonderes.
Ist denn dieser dritte Rang jetzt bei dieser Europameisterschaft das, wo das Team in Europa steht? Oder in diesem Turnier mit diesem Heimvorteil konnte sich das Team ja auch in so einen Rausch spielen?
Man kann es in Europa immer schlecht sagen. Das ist das, was wir immer kommunizieren. Außerhalb der USA ist momentan Europa der Basketballnabel der Welt. Wenn man in Europa unter den Top 5, Top 6 Team ist, gehört man sicherlich zur Weltklasse. Und das ist das, was wir momentan sagen. Das kann jetzt 3 sein, das kann auch mal wieder 6 sein und es kann auch mal die Goldmedaille sein. Fakt ist, wir gehören zum Kreis der Teams, die auf Weltklasseniveau mitspielen können. Und da ist es dann schwierig, so eine Einstufung vorzunehmen.
Jetzt sind knapp 3 Wochen Turnier fast zu Ende. Also nachher findet ja noch das Finale zwischen Spanien und Frankreich statt. Wie lautet denn für Sie Ihr Fazit?
Ja, ich glaube, wir haben alle Ziele, die wir im Vorfeld formuliert haben, haben wir alle erreicht und übererfüllt. Wir werden heute Abend mit dem Finale einen Zuschauerrekord für die Eurobasket im Rahmen des Europäischen Verbandes aufstellen. Wir werden 400.000 Zuschauer hatten wir bei den Spielen. Das heißt, es war wirklich ein traumhaftes Märchen von der Atmosphäre her, wo wir sehr stolz drauf sind und eigentlich zeigt, was Basketball für ein Potenzial hat. Und wer die Fernsehbilder gesehen hat, das, was dort geht, der wird auch beeindruckt sein. Und da gilt es jetzt aufzubauen und weiterzumachen.
Vielen Dank, Wolfgang Brentscheid, der Generalsekretär des Deutschen Basketballbundes, nach dem Gewinn der Bronzemedaille. Und Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, Ihnen auch. Ciao.
Und jetzt schauen wir wieder zum Fußball. In Luxemburg könnte deutsche Fußballgeschichte geschrieben werden. Ein Verein aus dem Herzogtum klagt vor einem Bezirksgericht gegen den nationalen und den europäischen Verband wegen diverser Verstöße gegen EU-Recht. Den Verein vertreten die Anwälte, die auch die Super League-Vereine vor dem Europäischen Gerichtshof vertreten. Ein Aspekt der Klage aus Luxemburg betrifft auch die deutsche 50-plus-1-Regel. Piet Kreuzer berichtet.
Dem deutschen Fußball droht das Szenario, vor dem sich wohl einige Funktionäre seit Jahren gefürchtet haben. Sie verlieren die Kontrolle über die Ausgestaltung der 50-plus-1-Regel. Bisher war es immer gelungen, Klagen gegen diese Regel abzuwenden. Sie besagt, dass Investoren nicht die Stimmmehrheit in einem Verein bekommen dürfen. Die deutsche Fußballliga DFL hatte 2021 das Bundeskartellamt angerufen. Die Aufsichtsbehörde entschied, die Regel sei wettbewerbsrechtlich in Ordnung, nur die Ausnahmeregelung für die Clubs aus Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim seien unzulässig. Diese umstrittene Entscheidung hielt den Konflikt um die Regel am Kochen. Jetzt wollen die DFL, das Kartellamt und betroffene Clubs nachverhandeln.
Und es geht jetzt darum, in dem Dreieck Schritte aufeinander zuzubewegen, damit wir 50-plus-1 und auch die Ausnahmegenehmigung so im Prinzip auch legitimiert bekommen.
Sagt DFL-Chefin Donata Hopfen bei der Pressekonferenz nach der Generalversammlung im August. Sie hofft auf den Erhalt des Status quo. Aber selbst wenn sich die Parteien jetzt einigen, könnte das bald wieder Makulatur sein. Die Gefahr kommt aus Europa, genauer gesagt aus Luxemburg. Der Verein Swift Esperange klagt vor einem luxemburgischen Bezirksgericht gegen die Europäische Fußballunion und den luxemburgischen Fußballverband FLF. Deren Statuten würden gegen das EU-Abkommen verstoßen, das freien Kapitalverkehr garantiere. Und auch Investitionsbeschränkungen seien verboten. Der belgische Anwalt Martin Hissel.
Wir sind der Ansicht, dass er damit Swift Esperange dazu verurteilt, ein gemeinnütziger Verein zu bleiben und verbietet ihm daher, wesentliche wirtschaftliche Aktivitäten zu entfalten. Eine solche Beschränkung hindert jeden in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Investor daran, Swift Esperange oder auch einem anderen luxemburgischen Verein Kapital zur Verfügung zu stellen, um zu seiner sportlich-wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen.
Der Sportrechtsexperte Hissel und Jean-Louis Dupont, berühmt durch seinen Erfolg im Bosman-Fall, vertreten den luxemburgischen Club aus der ersten Liga. Mit dem Verbot des Nationalen Verbandes, Kapitalgesellschaften aus Vereinen auszugliedern, werde der sportliche Erfolg behindert.
Die Lage ist also noch schlimmer als die deutsche 50+1-Regel, insofern in Luxemburg die Nullregel herrscht.
Das betrifft laut Hissel aber nicht nur Swift Esperange, auch andere Parteien aus dem Umfeld des Vereins sind betroffen. Deshalb tritt auch Swifts Sponsor Leopard, eine luxemburgische Handelsgesellschaft, als Kläger auf.
Die angefochtenen Regeln verstoßen gegen EU-Recht und behindern die nationale und transnationale wirtschaftliche Entwicklung der Aktivitäten des Vereins, darunter insbesondere die wirtschaftlichen Aktivitäten, die der Verein mit seinen Partnern, insbesondere seinen Sponsoren, darunter Leopard, durchführen kann.
Meint Hissel. Aber nicht nur die Aktivitäten von Swift und seinen Wirtschaftspartnern sieht der Anwalt eingeschränkt. Auch den Fans werde ein besseres Fußballerlebnis verwehrt. Aus diesem Grund klagt jetzt auch ein Fan gemeinsam mit Swift. Das Gericht in Luxemburg ist nur der erste Schritt. Die Anwälte erwarten, dass das Verfahren beim Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird. Und auf dessen Entscheidung könnten sich dann später potenzielle Kläger in Deutschland berufen.
Auswirkungen zu den Regeln 50+1 in Deutschland hat es nur dahingehend, dass es wiederum eine Erklärung geben wird, wenn der EuGH sich dazu äußern möchte, wo denn die Grenzen liegen der Notwendigkeit einzugreifen in Kapital- und Wettbewerbsfreiheiten, die in Europa garantiert werden.
Sagt Martin Stopper. Der Sportrechtsexperte ist als Anwalt am 50+1-Verfahren des Bundeskartellamtes beteiligt. Dieses wird in Deutschland also voraussichtlich nicht das letzte Wort haben. Es sieht so aus, als würde der Streit um 50+1 den deutschen Fußball noch über Jahre begleiten.
Ein Bericht von Pet Kreuzer und inzwischen liegt auch der Spielbericht vor. Bochum gegen Köln, Stefan Kaußen.
Lindenmeiner machte am Ende doch noch das 1:1 für den ersten FC Köln. Der eingewechselte Stürmer traf vom Fünfer durch die Beine von Manuel Riemann. Das Unentschieden letztendlich gerecht. Die Bochumer führten durch ein Kölner Eigentor aus der 9. Minute von Benno Schmitz mit 1:0. Hatten durch Holtmann und Hofmann die Chancen zu erhöhen. Aber Köln drückte immer mehr und kam dann durch Meiner zum verdienten Ausgleich. Wenn auch spät in der 88. Minute vor knapp 26.000 in Bochum.
Und beim Spiel Hoffenheim gegen Freiburg steht es in der 15. Spielminute aktuell 0:0. In Hamburg wurde heute im Tennis Davis Cup das letzte Gruppenspiel der Deutschen gegen Australien ausgetragen. Lars Pegelow, wie ist es denn ausgegangen?
Ja, sehr erfolgreich ist es ausgegangen. Man hört vielleicht im Hintergrund noch die jubelnden Fans hier. 6.000 sind es heute gewesen am Hamburger Roten Baum. Und sie bejubeln und feuern jetzt auch an und feiern mit den deutschen Profis, die 2:1 gewonnen haben gegen Australien. Entscheidend mal wieder das Doppel. Kevin Krawitz und Tim Pütz haben den entscheidenden Punkt für Deutschland besorgt. Zuvor hat Jan-Lennard Struff sein Einzel gewonnen gegen Max Purcell. Dagegen hat Oscar Otte verloren gegen Thanasi Kokkinakis. Machte nichts am Ende. Ende hat Deutschland erneut gewonnen und sich damit den Gruppensieg hier in Hamburg gesichert.
Und wie geht's jetzt weiter?
Ja, also die Qualifikation für die Davis Cup Endrunde, die hat das deutsche Team ja Freitag schon geschafft. Jetzt steht also fest, sie haben es als Erster geschafft und treffen damit, und das steht auch seit wenigen Minuten fest, auf Kanada. Ende November wird diese Davis Cup Endrunde, diese K.O.-Phase im spanischen Malaga durchgeführt. Kanada also starker erster Gegner fürs deutsche Team. Die große Hoffnung ist, dass Alexander Zverev dann seine Verletzung überstanden hat. Aber immerhin, der Team Spirit hier von Hamburg, der lässt doch hoffen, dass da auch in Malaga etwas geht.
Lars Pegelow vom Tennis Davis Cup am Hamburger Rotenbaum, ganz herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir auf ein Thema, das Sportgeschichte bedeutet. In Tschechien sind sie noch immer Legenden und Vorbilder. Und das nicht nur im Sport. Dana Satopek war Speerwerferin, Emil Satopek Langstreckenläufer. Beide stellten Rekorde auf und holten Goldmedaillen, ganz besonders bei den Spielen 1952 in Helsinki. Das Paar geriet auch mitten in die politischen Entwicklungen des Prager Frühlings, als sowjetische Panzer in die damalige Tschechoslowakei einfuhren. Marianne Allweiß erinnert an dieses besondere Sportler-Ehepaar.
Und nun grüßt die Marathonläufer die olympische Fanfare. Und hier kommt der Sieger. Und es kann niemand anders sein in seiner Art laufend, Emil Satopek.
Einen wie ihn hatte die Welt bis dahin nicht gesehen. 1952 in Helsinki holt Satopek, wild mit den Armen fuchtelnd, 3 Goldmedaillen. Ein Triple bis heute unerreicht. Die tschechische Lokomotive bricht dabei auch noch 3 olympische Rekorde. Im Marathon über 5000 und über 10.000 Meter. Es kam die letzte Runde, das Stadion kochte und Chataway, Schade, Mimoun, alle 3 waren vor mir. Aber es gibt nur 3 Medaillen, nicht 4. Ich habe mich zusammengerissen. Nein, ich werde nicht aufgeben. Satopeks Frau Dana holt fast zeitgleich im Speerwerfen olympisches Gold. Die Rückkehr in die Tschechoslowakei wird für die beiden zum Triumph. Dabei kommt der Sohn aus einer Arbeiterfamilie erst mit fast 20 zum Sport, durch einen Betriebslauf als Schuhmacher bei Batja. Er wollte nicht laufen, er klagte über Schmerzen im Knie, die er offensichtlich simulierte. Er musste schließlich laufen, wurde Zweiter. Und der Sieger lud ihn ein, zum Training zu kommen. Eine neue Welt tat sich auf. David Ondřejčeks Film über Emil Satopek hat vor einem Jahr die Kinos gefüllt und die tschechischen Filmpreise dominiert. 8 Sprachen sprechen Emil und seine Frau. Sie pflegen Freundschaften über die Systemgrenzen hinweg, auch nach Deutschland.
Freundschaft im Sport steht höher als die Medaillen und Diplomen.
Er arbeitet im Verteidigungsministerium, was ihn aber nicht daran hindert, sich 1968 zum Prager Frühling zu bekennen. Es war ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt. Plötzlich kamen die Panzer und fingen an, bei uns zu schießen. Emil spricht auf dem Wenzelsplatz in Prag, klettert auf Panzer, redet mit Soldaten. Die Kommunisten lassen ihren Ausnahmesportler fallen. Satopek muss im Bergbau schuften. Seine Frau Dana steht weiter zu ihm. Jahre später übt Satopek öffentlich Selbstkritik und darf wieder reisen. Zur lebenden Legende wird er aber erst so richtig nach der Samtenen Revolution. Mehr als 30 Jahre danach stehen jetzt auch seine dunklen Seiten im Fokus. Satopek wurde vom kommunistischen Regime immer wieder instrumentalisiert. Er hat mitgemacht, beschrieb die Vorteile des Sozialismus und lobte die UdSSR. Für den Historiker Jan Kalaus ist Satopeks Verhalten auch schon vor dem Umbruch von 1968 ambivalent. Emil stirbt im Jahr 2000, Dana 20 Jahre später.
Diese Ambivalenz der historischen Sportpersönlichkeit Emil Satopek habe ich vor der Sendung mit unserem Autoren Thomas Puschke gesprochen, ein ausgewiesener Kenner bei Stasi-Unterlagen. Und Thomas Puschke war auch gerade in Tschechien, um sich dort freigegebene Unterlagen zu den Satopeks und eine Ausstellung zum 100. Geburtstag anzuschauen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er mit dieser ja auch neuen Kenntnis die Rolle von Satopek sieht.
Das kann man in der Tat kritisch sehen. Allerdings, was für Emil Satopek spricht, der Rauswurf aus der tschechoslowakischen Armee, wo er Sportoberst war, also einen sehr hohen Dienstgrad hatte und auch aus der kommunistischen Partei. Das ist ein Beispiel, also was in DDR-Sport kaum in dieser Relevanz gegeben hat. Und er hat danach wirklich bitter büßen müssen. Er hat dann rund 4 Jahre in einem Brunnenbohrbetrieb gearbeitet, hat schwerste körperliche Arbeit verrichtet. Dann wurde er im Jahr 1971 von Journalisten der kommunistischen Zeitung Rude Bravo, also vergleichbar dem Neuen Deutschland in der DDR, angesprochen. Und die haben ihn in ein Gespräch verwickelt. Und ob er tatsächlich all das so gesagt hat, wie es dann in der Zeitung stand. Sinngemäß, ich habe Öl in das Feuer der Konterrevolution gegossen. Das war ein Fehler. Das hat er später in Interviews dann nach dem Mauerfall, nach der samtenen Revolution 89, auch ein Stück weit relativiert. Also da gehen die Meinungen noch arg darüber auseinander.
Sie waren ja kürzlich in Prag, ich hatte es schon erwähnt, und konnten dann auch Einblick nehmen in die Stasi-Akten, in das Stasi-Aktenarchiv. Ja. Was haben Sie denn dort zu den Satopeks herausfinden können, was auch das belegt, was Sie jetzt gerade geschildert haben?
Also es gab zum einen auch neue Aktenfunde, eine dicke Akte, die einen hohen westdeutschen Diplomaten betraf. Ernst-Peter Metzger, der war Botschaftsrat erster Klasse an der deutschen Botschaft in Prag von 1986 bis 1989, also in den Endjahren des Regimes in der Tschechoslowakei. Und der hatte einen sehr engen, intensiven Kontakt zu Emil Satopek. Und dieser Kontakt wurde von dem tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienst also fast minutiös überwacht. Es gibt da ganze Tagesprotokolle von überwachten Begegnungen, wo zig Stasi-Mitarbeiter, die sich dann alle zwei Stunden abwechselten, den beiden Herren Satopek und dem Diplomaten Metzger also hinterherliefen und versuchten, alles zu dokumentieren, was eben zeigt, dass Satopek bis zum Schluss von den Regimespitzen mit großen Zweifeln angeschaut wurde und eben auch überwacht wurde. Und das spricht dann wieder eher für die Rolle, dass er doch in dem System in der Tschechoslowakei seine eigene Meinung hatte und die auch, wenn er in der Bundesrepublik zum Beispiel war, wo er sehr, sehr viele Freunde hatte. Da möchte ich auch noch ganz kurz einfügen, weil wir gerade jetzt 50 Jahre Jubiläum Olympische Sommerspiele in München haben. Das war der erste Termin nach seinem mutigen Protest gegen den Einmarsch der Sowjetarmee 1968, wo er also 4 Jahre später zum ersten Mal wieder ins westliche Ausland fahren durfte, weil unter anderem sein ehemaliger Sportfreund und Konkurrent Herbert Schade aus Solingen, gegen den er große Wettkämpfe gelaufen ist, und die beiden hat eine Freundschaft fürs ganze Leben verbunden, und Herbert Schade hat es geschafft mit seinen Kontakten damals in der Bundesrepublik, dass Emil Satopek als Ehrengast zu den Olympischen Sommerspielen in München eingeladen wurde und hat das auch richtig publik gemacht in der Welt, in der Sportwelt. Und daraufhin, so war es damals, hat das tschechoslowakische Regime dann Emil Satopek auch nach München fahren lassen.
Jetzt gibt es ja zum 100. Geburtstag dieser beiden großen Sportlerpersönlichkeiten, die ja auch beide am selben Tag sogar Geburtstag haben. Was gibt es denn da in Tschechien an Ehrungen und Würdigungen?
Also zum einen wird der tschechische Leichtathletikverband am Geburtstag, also am Montag jetzt, in 100 Stadien im gesamten Land große Leichtathletikwettkämpfe stattfinden lassen, wo über 10.000 Sportler daran teilnehmen werden. Zum anderen gibt es im Geburtsort von Emil Satopek in Kopšin-Vice in Nordmähren, also sehr nah an der slowakischen Grenze gelegen, im tiefsten Osten des Landes, gibt es eine große neue Dauerausstellung zum Leben der beiden Ausnahmesportler, Emil und Dana Satopek. Auch sehr interessanten auch Hintergründen, auch politischen Hintergründen, die, ich habe sie gesehen, sehr, sehr empfehlenswert ist, von einem Historiker namens Pavel Dvorak kuratiert. Dann hat man in Kopšin-Vice eine große Bronzebüste aufgestellt. Und was ich finde, was auch ganz wichtig ist und gut ist, es wird sehr viele Kinderveranstaltungen geben, Sportveranstaltungen, also kleine Läufe, wo die Kinder dann auch eine schöne Urkunde, eine Medaille bekommen. Also um einfach diese Sportaffinität, für die Emil Satopek und seine Frau immer standen, für den fairen Sport zwischen all den Nationen und Ländern und Religionen, dass dieser Gedanke einfach fortleben soll.
Thomas Porschke zur historischen Bedeutung der Satopeks. Und zum Auftakt der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Australien gab es eine große Überraschung. Der Norweger Tobias Foss hat Gold im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich auf dem 34 Kilometer langen Rundkurs in Wollongong vor dem Schweizer Stefan Küng und dem belgischen Welter-Sieger Remco Evenepoel durch. Bester Deutscher war Niklas Arndt auf Rang 16. Beim Spiel Hoffenheim gegen Freiburg steht es in der 27. Spielminute weiterhin 0:0. Und heute Abend um 23.30 Uhr in unserem Sportgespräch, da ist Ex-Nationalspielerin Lena Lotzen zu Gast. Dort sagt sie, warum die Forderung nach einem Mindestlohn eine gute Idee ist. Und das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmberg.